McLaren lässt Punkte liegen in Baku und Max Verstappen holt sich den zweiten Sieg in Folge. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Aserbaidschan 2025. Ein Rennen, ja, auch wieder mit einem Ergebnis, das sowohl nicht nur die tippunfähige Overtake-Crew nicht getippt hat, sondern auch kaum jemand auf dem Schirm hatte. Und das besprechen wir heute ausführlich und dafür ist natürlich die vollständige Overtake-Crew da. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Matti.
Hallo.
Ja, Baku, so der letzte so halb Europa, halb Asien Grand Prix, den wir jetzt noch haben, bevor es dann richtig weit weggeht. Ein Klassiker eigentlich fast schon der modernen Formel 1, schon viele Geschichten auf dieser Strecke geschrieben worden. Auch verlängert worden bis 2030, wie bekannt geworden ist. Hat auch der Grand Prix 2025 für gute Unterhaltung gesorgt, Matti, oder war es eher mal so ein bisschen zum Wegdösen ein Grand Prix? Es gibt Zuhörer, die sagen, du findest jeden Grand Prix in letzter Zeit langweilig.
Ja, gibt ihr mir nicht recht?
Are you not entertained?
das Qualifying war ja vielversprechend, dementsprechend war ich super motiviert, ich war tatsächlich sehr aufgekratzt vor dem Start und war da voller Erwartung, weil das Startfeld halt so durchgewürfelt war. Im Grunde genommen ist nur Max dort gestanden, wo er hin soll. Der Rest war doch super durchgewürfelt. Wir haben Ferrari auf 10 und 12 gehabt, Mercedes auf 4-5, ich glaube Red Bull war 1 und 6 oder so und die McLaren waren 7-9 und dazwischen dann Carlos auf 2 und Liam 3 und Isaac auf, was fehlt da?
8.
Auf 8. Ja, das war doch super gegeben, oder? Es war, keine Ahnung, ich war total hyped für den Grand Prix und bin leider Gottes nach ein paar Runden irgendwie enttäuscht gewesen. Wir haben letztes Jahr noch die meisten Überholmanöver im letzten Jahr dort gehabt. Das waren über 40 oder waren es 40? Und dieses Jahr haben wir eigentlich einen DRS-Train wieder gehabt. Ja.
Ja, du sagst es, es war dann nicht so, dass das Gefeite und Überhole, wie man es sich vielleicht erwartet hat, das Qualifying ja rekordverdächtig, 6 rote Flaggen, so viele wie noch nie in einem Qualifying, ist dann auch
halbe Wohnung putzt nebenbei in den Red Flags, okay?
Ist länger gegangen als jeder Grand Prix dieses Jahr, übrigens. Das fand ich auch eine spannende Statistik für ein Qualifying. War auf jeden Fall eine nachmittagsfüllende Unterhaltung, ist sehr wild zugegangen. Die Stadt der Winde hat ihren Namen alle Ehre gemacht in Baku. Da haben viele Fahrer nicht nur mit leichten Regen, sondern auch mit starken Winden zu kämpfen gehabt. Und so viele Top-Fahrer wie selten noch haben ihr Auto dann gegen die Bande gesetzt und so auch für diese etwas durchgewürfelte Startaufstellung gesorgt. Schlussendlich, ja, der Einzige, der sowohl Samstag als auch Sonntag sein komplettes, ja, Können wieder mal gezeigt hat und sich von nichts beirren hat lassen, war Max Verstappen. Der holt seinen zweiten Sieg hintereinander nach dem schon sehr dominanten Sieg in Monza. Hat er auch in Baku gezeigt, dass Red Bull einen Aufwärtstrend aktuell hat und ja, hat sich den Sieg dann geholt, schlussendlich vor George Russell und Carlos Sainz, der das Podium für Williams holt. Das erste Podium seit George Russell selbst, der ja in Spa damals bei diesem Regen-Grand Prix den zweiten Platz geholt hat, kurioserweise. Und davor war es Stroll 2017, auch in Baku, spannenderweise auch Dritter geworden für Williams. Also der Rennstall, der auch aktuell in dieser Saison wieder mal nach vorne rückt, hat jetzt endlich auch ein Podium und das ist, glaube ich, jetzt schon das dritte sehr überraschende Podium, das wir in dieser Saison haben, nach Isaac Hadjar und Nico Hülkenberg. Ja, fangen wir gleich einfach von vorne an, oder fangen wir von hinten an, weil natürlich der WM-Kampf sehr spannend ist, zumindest in der Fahrer-WM haben wir natürlich den Zweikampf Oscar Piastri, Lando Norris. Wir haben beide noch nicht so richtig erwähnt. Für McLaren war es nämlich ein ziemliches Horror-Wochenende. Oscar Piastri ist in der ersten Runde nach einem Crash ausgeschieden vor allem, nachdem er auch schon einen Fehlstart hatte. Und ja, dann in, ich weiß nicht, welche Runde es war, auf jeden Fall noch nicht mal nach einer Runde, hat er sich in der Kurve verschätzt, keinen Grip gehabt und das Auto gecrashed. Tatsächlich als der einzige Fahrer, der das Auto schlussendlich abstellen musste im Rennverlauf. Ja, Matti, das war für Oscar Piastri hätte ein sehr schwerer Rückfall sein können im Wagenkampf, wenn Lando Norris über Platz 7 hinweggekommen wäre. Für McLaren war das ein Wochenende zum absoluten Vergessen, oder?
Ja, man hat knackige 6 Punkte mitgenommen. Also für die WM muss man natürlich sagen, ist es gut für Karch? Ich nehme an, du wolltest sagen, schlechtestes Rennen dieses Jahr.
Genau, ja.
Schlechteste davor war Kanada mit 12 Punkten.
Haben wir doppelt jetzt, so viel gemacht.
Ja, jetzt waren es 6 Punkte.
Wird ihnen schlussendlich wurscht sein, oder?
Ihnen wird es total egal sein, macht die WM eine Spur spannender. Es sind 6 Punkte, die Lando rangekommen ist. Im Grunde genommen ist es weniger von Sieg zu zweiten Platz. Weil es sind 25 und 18. Das sind 7 Punkte. Unterschied. Ja. Das heißt, Lando hat weniger gut gemacht, wenn sie 1-2 reinfahren. Also, es kann...
Das ist interessant, ja. Das ist spannend, ja, da hast du absolut recht.
Also, es hat Oscar in dem Sinne genommen. Er hat nicht so viel verloren. Also, ja.
Das war das beste Rennen, um auszuscheiden, kann man eigentlich sagen, für Oscar.
Ja.
Vor allem, weil sich Lando Norris schwer getan hat, das ganze Wochenende eigentlich durchgehend, hat auch beim heutigen Rennen nicht gut ausgesehen. Gut, beim 4,1 Sekunden Stopp kann er nicht wirklich was dafür. Da hat er ordentlich noch Plätze liegen lassen. Sonst hätte das auch ein bisschen anders ausgehen können. Auch beim Start eine Position verloren. Beim Restart nach dem Safety Car, das Oscar Piastri verursacht hat, auch gepennt und da von Charles überholt worden. Also, das hat nicht hingehauen. Auch gestern beim Qualifying in der letzten Runde einfach zu vorsichtig agiert.
Da hätte er es auch schon klar machen können, ja, weil da ist auch Oscar wieder gecrashed. Also ja, er hatte es.
Er hatte die Möglichkeit mehrfach, ja, und da ist schlussendlich nichts gegangen. Ich würde jetzt natürlich für McLaren, aber man hat die Sektflaschen, muss sie jetzt natürlich nach Singapur mitnehmen, weil die Möglichkeit da war, die Konstrukteurs-WM zu holen. Jetzt, das ist natürlich eigentlich nur noch eine reine Formsache, so ehrlich sind wir uns, aber es, ja, ist natürlich bitter, jetzt nach dieser großartigen Saison so einen Dämpfer drin zu haben. Das Gegenteil veranstaltet gerade Max Verstappen, die nach einer sehr großen Schwächephase jetzt aktuell ja nach 2 Runden so dominant aussehen wie 2023. Das sind ja nicht Siege, die knapp passieren, sondern die mit über 10 Sekunden Vorsprung eingefahren werden und zwar mit einer Dominanz, die so an 2023 erinnert. Siehst du Red Bull da jetzt wirklich noch einen Sprung für die WM machen oder auch in der Konstrukteurs-WM noch einen Platz gut zu machen gegen Ferrari oder Mercedes, vielleicht sogar Platz 2 anzugreifen mit einem Max in dieser Form?
Ich wollte gerade sagen, also man hat jetzt in der Konstrukteur-Weltmeisterschaft, also klar, um die Weltmeisterschaft fast schon lange nicht mehr, aber Platz 2 ist man durch das Ergebnis jetzt, weil Ferrari einfach so viel liegen hat lassen, also Ferrari hat auch auf Mercedes Punkte liegen lassen, Mercedes hat jetzt den zweiten Platz übernommen mit 290 Punkten, hat Ferrari überholt mit 286 Punkten und jetzt kommt schon Red Bull mit 272, also eigentlich kommt Max mit 272 Punkten, also gut wie. so wie Red Bull jetzt in Form ist, also wenn ich mal im Max jetzt anschaue, die letzten 3 Rennwochenenden waren es 18 Punkte, 25, 25, also einmal Zweiter und zweimal Erster. Also es ist ja konstrukteurtechnisch durch Max alles einfach drin. Ehrlicherweise für die Weltmeisterschaft, auch als für die Fahrer-WM bräuchten wir mindestens noch zwei solche Wochenenden wie jetzt, damit der Max da noch irgendwie ein Wörtchen mitreden könnte. Und das glaube ich einfach nicht, dass Oscar oder Lando jetzt einfach nicht mehr gewinnen.
Ja, und da muss man auch sagen, dafür ist der McLaren so gut, dass da jetzt zwei Ausrutscher unter Anführungszeichen drin sind. Ja, es scheidet nicht jedes Wochenende einer von beiden aus und selbst dann wird es ja theoretisch reichen, wenn die Person am Podium landet, die übrig bleibt. Also es gibt noch andere Fahrer, die sich schwer tun, dementsprechend wird so ein McLaren-loses Podium, wie wir es ja tatsächlich jetzt, weiß nicht, ich glaube, das erste Mal hatten, diese Saison. Das ist das erste Mal, dass wir ein Podium ohne
nein, Kanada. Haben.
Kanada. Ja, stimmt. Genau. Okay. Stimmt, Kanada.
Aber ansonsten.
Wird okay. Das, glaube ich, nicht mehr passieren. Ich würde Geld drauf wetten, dass das eine Ausnahme bleibt. Dementsprechend, ja. Wird sich schlussendlich entscheiden zwischen Oscar und Lando. 25 Punkte bei sieben übrigen Rennen mit Sprints auch noch. Also es ist jetzt doch zumindest eine Spur spannender geworden, würde ich sagen, auch wenn Max nur aus der Entfernung da zuschaut. Schauen wir mal das Endklassement weiter. Zweiter Platz, George Russell nach dem Startplatz 5 und auch ein paar Schwierigkeiten im Rennen. Einer Krankheit, die in den Briten ja plagt, schon das ganze Wochenende, hat sehr heiser am Funk immer geklungen. Aber war sonst eigentlich von ihm per se ein fehlerfreies Rennen, wo er dann sogar Carlos Sainz noch den zweiten Platz abgeluchst hat.
Ja, konstant sehr, sehr schnelle Rundenzeiten gefahren. Ja, er hat den einen, ein wichtiges Überholmanöver hatte, das war gegen Liam. Das war in den ersten 10 Runden, oder? Ungefähr. Ja. Ersten 5 Runden, 6 Runden, sowas. Muss es ungefähr gewesen sein, dann an Liam vorbeigegangen und gegen Carlos, die waren auf unterschiedlichen Strategien, hat er einfach das Zeitrennen gewonnen.
Ja. Genau, und hat sich auch deutlich gegen den Teamkollegen durchgesetzt, also nicht ergebnistechnisch so deutlich, wie es sich im Rennen angefühlt hat. Sie waren auf unterschiedlichen Reifenstrategien, aber man hat gesehen, bei George, da geht einfach mehr als bei Kimi, der noch einen Platz vor ihm gestartet ist, ist auch dann einmal George hat einmal zurückstecken müssen, weil es da gleich auf in die erste Kurve reingegangen sind. Hat ihn ein bisschen zurückgeworfen, vielleicht auch eben dann, um wirklich noch deutlich einen zweiten Platz abzusichern. Aber ja, für George, für mich einfach auch wieder eine Leistung, die unterstreicht, was das für eine besondere Saison für ihn eigentlich ist. Das geht ein bisschen unter, weil jetzt nicht so die durchgehenden Podiumplatzierungen da sind, die er sich eigentlich mit den Leistungen, die er da bringt, verdient hätte. Er ist Platz 4 mit deutlichem Abstand in der Fahrerwertung aktuell. Also den Platz 4 wird er sich aller Wahrscheinlichkeit nach holen. Und ja, da wird schlussendlich Toto ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn das so weitergeht, weil die Vertragsverhandlungen laufen immer noch. Und man kann sich es eigentlich nicht leisten, so einen Russell nicht mit einem etwas längerfristigen Vertrag zu belohnen, oder?
Ja, vor allem, desto länger der Toto wartet, desto teurer wird der George.
Ja, das glaube ich
also,
auch.
Also ja, ich glaube, sie werden sich intern, wird man schon eine Einigung haben. Ich nehme stark an, es wird da hauptsächlich auch gar nicht so ums Geld gehen, weil ich glaube, das wird schon geregelt sein. Ich glaube, George wird schon genug dort dann verdienen. Es wird eher die Länge des Vertrags sein. Ich glaube, man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, wie man mit Kimi machen will. Wenn Kimi so weitermacht, wie er jetzt das Wochenende war, muss man da dann auch nicht mehr lang drüber nachdenken.
Das stimmt. Kimi ist schlussendlich Vierter geworden, hat er auch seine ein oder andere Möglichkeit, aufs Podium zu kommen. Schlussendlich habe ich das Gefühl, hat ein bisschen der Speed gefehlt. Man hat erst immer ein bisschen länger hinter den Fahrern gehangen, als es dann die Konkurrenz vielleicht getan hat. Aber Platz 4 für ihn, ja, nach dieser unfassbaren Durststrecke, die er bei den Europarennen hatte, also letzten 6 Rennen 3 Punkte geholt. Nur in Kanada eben noch das Podium und davor auch schon wieder punktelos gewesen. Ist das jetzt wieder ein bisschen ein Aufatmen, weil die Kritik war schon groß, muss man sagen. Auch Toto hat gesagt, es muss mehr kommen. Er hat jetzt die Möglichkeit, auch wieder mehr zu zeigen. Und das hat er angenommen, oder?
Ganz ehrlich, gefühlt wirkt der Kimi so, dass er sich auf den Rennen, bei den Rennern, die er nicht kennt, leichter tut als bei den Rennern, die er kennt.
Das stimmt. Wie gesagt, er hat wirklich bei allen Europarennen, es ist faszinierend zu sehen, dass er tatsächlich nur 3 Punkte bei 9 Europarennen gemacht hat. Bei allen anderen Strecken, außer jetzt Bahrain, hat er ordentlich gepunktet. Das ist faszinierend. Also diese Abneigung gegen diese Strecken ist...
Ja, ich gönn's ihm. Das ist jetzt der richtige Weg. Vielleicht hat das jetzt gut getan. Ich nehme an, vielleicht ist in Europa auch ein bisschen mehr der Druck da, weil du die Nähe zur Heimat auch hast. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Kimi... Weiß nicht, der wirkt manchmal, er ist doch sehr behütet, habe ich das Gefühl, von der Mercedes-Mannschaft. Mhm. Ich kann ihn noch nicht einschätzen, wie er damit umgeht. Ich glaube schon, dass der Druck ziemlich groß ist, weil der Hype um ihn einfach auch groß ist. Er hat ja auch teilweise gute Ergebnisse. Und jeder redet über ihn. Das merkst du ja, medial ist sofort das Thema da. Und das war auf jeden Fall jetzt mal die richtige Antwort. Das war ein super Ergebnis, aber das ist nicht der einzige. Man muss ja die anderen, die um ihn herum jetzt da sind, in diesem Rennen ja auch alle loben. Aber es war auf jeden Fall mal endlich wieder der richtige Schritt in die richtige Richtung.
Das glaube ich auch. Und ja, wie du es schon richtig sagst, die Leute um ihn herum, Carlos Sainz auf Platz 3.
Gestört, oder? Mega.
Ja, ist so eine Reaktion, ja. Gestört. Platz 2 gestartet und Platz 3 noch geholt. Also das war auch ein saugutes Rennen, sowohl taktisch und strategisch von der Williams Crew und auch von ihm fehlerfrei durchgekommen. Das Qualifying wirklich unfassbar stark hingelegt. Auch da viele andere Fahrer, die weit vor ihm in irgendwelchen Weltmeisterschaften sind, setzen das Auto gegen die Wand. Er fährt eine super Zeit, die auch danach kaum geschlagen werden konnte.
Und das vor allem, seine Rundenzeiten waren konstant stark. Er ist schlussendlich ist er 4,5 Sekunden nur hinter George ins Ziel gekommen. Also er hat einen Vorsprung von 2,5 dann auf Kimi. Und dann ist ein langer Abstand eigentlich. Dann sind es 11,5 auf Liam. Also Carlos hat das, ich weiß nicht, es war ein Weltwochenende einfach. Also das war, weiß nicht, wahrscheinlich mein Driver of the Day, weil in dem Wagen aufs Podium fahren. Auf jeden Fall. Ich meine, der Max war schon auch sehr konstant, George krank. Wie gesagt, die waren alle stark. Kimi, ein wie das so ein bisschen, aber in dem Williams aufs Podium fahren. Der Williams ist nicht schlecht, aber das war ja nicht mal, dass du sagst, da sind alle vor ihm ausgefallen, sondern das war wirklich so eine, da war der Wagen hat funktioniert und der Fahrer hat funktioniert. Also das war ja nicht so, dass da die Wetterverhältnisse alle nicht passt haben oder da jeder, weiß ich nicht, 2 Ferrari ausscheiden und so weiter, sondern im Qualifying klar gemacht, die Nerven behalten und im Rennen die Nerven behalten. Und das war einfach mega Leistung.
Genau, es war im Rennen kein knappes Podium. Also es war ein einfach gut durchgezogenes Great Execution, wie man im Englischen sagen würde, für diesen Rennsonntag. Es hat alles hingehört, alles hat funktioniert und es wurden keine Fehler gemacht. Und so kannst du dann einen richtig guten Samstag zu einem sehr guten Sonntag machen in der Formel 1. Und ja, es ist ihm zu gönnen. Drei Podien, also nicht nur drei, aber mit 3 verschiedenen Teams hat er es jetzt schon aufs Podium geschafft, der gute Carlos. Und ja, ist auch übrigens der letzte Ferrari-Sieger, das habe ich auch gar nicht am Schirm gehabt. Letztes Jahr in Mexiko hat er für Ferrari noch gewonnen, seitdem nichts mehr gegangen bei den Italienern. Und ja, also ist ihm zu vergönnen, gerade weil er sich auch am Anfang sehr schwer getan hat bei Williams. Man hatte das Gefühl, in letzter Zeit ging es ein bisschen bergauf, aber er hat jetzt noch nicht ganz an die Leistung vom Teamkollegen anknüpfen können. Aber jetzt so ein Podium, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, das man da holt. Und ja, da braucht es dann halt vielleicht auch einen Carlos Sainz, der schon Rennsiege hat, der schon mit Ferrari gefahren ist, der dann halt sowas runterfahren kann, weißt, der dann nicht keine Fehler macht.
Und hast du aufgepasst im ORF, was sie gesagt haben? Weißt du, hast du aufgepasst, welcher andere Fahrer der einzige ist, also sie sind jetzt zu zweit, die mit den Traditionsteams aufs Podium fahren konnten.
Ach, ich weiß nicht, ich bin so schlecht bei alten Formel 1. Wann war es? Senna?
Nein, fast. Sennas Ex-Teamkollege.
Der andere. Allem
Prost. Da ist er jetzt in den, ja, in einer anderen, gehobenen Gesellschaft. Und zwar.
Er sucht sich aber auch wirklich immer nur die Traditionsteams aus.
Ja, ja, Williams, McLaren und Ferrari. Das sind die einzigen zwei Rennfahrer, die mit diesen Traditionsteams aufs Podium fahren konnten. Super.
Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Ergebnis für den Spanier. Und ich liebe es einfach, weil wir in letzter Zeit so viele Überraschungsleute auf den Podien haben. Das ist einfach immer, finde ich, versüßt so ein Wochenende auch noch, wenn da mal ein anderer Name aufsteht, wenn sich das Ganze ein bisschen durchwürfelt. Und vor allem, weil es eben auch wegen einer sehr guten Rennleistung war. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ähnlich, finde ich, muss man auch diese Rosen streuen einem Liam Lawson, der Platz 5 holt, auf sensationell auf Platz 30 qualifiziert hat. Beste Startposition für ihn. Und ich glaube, Platz 5 müsste für ihn jetzt auch das beste Rennergebnis in der Karriere sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er letztes Jahr Fünfter geworden ist. Deswegen aber, der schon so am absteigenden Ast war und jetzt so eine Leistung hinbringt an einem Wochenende, allgemein jetzt in den letzten Wochen und bei den letzten Rennen auf jeden Fall einen Push nach vorne gibt, siehst du seine Formel-1-Zukunft jetzt auf jeden Fall mal gesichert?
Ja, ich glaube, er wird nächstes Jahr im Racing Bull sitzen. Also im Red Bull wird er nicht sitzen, aber im Racing Bull wird er sicher noch ein Jahr drinnen sitzen. Und es geht natürlich auch bei ihm in die richtige Richtung. Und das war auch von ihm ein mehr als anständiges Wochenende. Wie du schon gesagt hast, Platz 3 gestern im Quali und heute ja auch an Yuki vorbeigegangen und sich dann nicht mehr zurück überholen lassen.
Und genau, du musst mal
Yuki, Lando, Lewis und Charles hinter dir halten, weil die waren alle innerhalb von, weiß nicht, eine Zeit lang waren die alle innerhalb von, weiß nicht, unter einer Sekunde, weil sie alle diesen DRS-Train hatten. Von dem her ganz stark auch von Liam.
Ja, muss ich auch sagen, also großer Hater gerade am Anfang gewesen, aber der Racing Bull funktioniert. Wir haben einen Platz 5 mit Liam, wir haben ein Podium mit Isaac. Auch Isaac jetzt wieder gepunktet, es ist nur unter Anführungszeichen Platz 10 geworden, aber auch da kann man ja sagen, best of the rest, weil alle anderen sind auch ins Ziel gekommen und er hat sie zurückgehalten. Also ja, das ist hat trotzdem funktioniert und die Racing Bulls sind eine gut geölte Maschine, habe ich das Gefühl. Die fahren die Punkte ein, die sichern sich da Platz 6 ab und das hätte ich jetzt vor dem Beginn der Saison jetzt auch nicht unbedingt in der Form erwartet, oder? Diese Konstanz und diese Selbstverständlichkeit auch, die man in der gerade auch an den Samstagen hinlegt, da sind jetzt schon wieder zwei Racing Bulls im Q3 gewesen. Also, weißt, so eine Selbstverständlichkeit dann in Dagen, gerade eben auch so ein Hadschar, der ja, weiß nicht, das einmal nicht ins Q3 kommen ist.
Ja.
Das ist, finde ich unfassbar beeindruckend, wie gut das Radl da läuft beim Schwesterteam vom Red Bull. Und Red Bull selber fängt jetzt auch wieder an zu laufen. Also ich glaube, das war ja eins der besten Wochenenden für Red Bull gewesen sein.
Es war das Beste. Dieses Jahr. Mit 33 Punkten, die man geholt hat. Davor war das Beste Monaco mit 26 Punkten. Ja. Das ist arg.
Also nein, das war
oder?
Imola. Imola war das.
Ah, habe ich mich in der Zeile verschaut.
Ja. Imola mit 26 Punkten, du hast recht. Ja, das war stark. Und dann hast du halt auch noch die Racing Bulls mit 11 Punkten. Also das ist, da sind Leute, glaube ich, sehr, sehr zufrieden gerade, wie das läuft. Und man muss da auch ein bisschen, glaube ich, Laura Mackis ein bisschen die Lorbeeren überlassen, weil seitdem er da ist, scheint alles ein bisschen runder zu laufen. Man ist technisch deutlich stabiler. Die Beschwerden von Max Verstappen über das Auto sind sehr, sehr stark zurückgegangen auch. Das Radl läuft und Yuki Tsunoda Platz 6 heute, der hat es auch gestartet, ist er von 6, also die beste Startposition, die er bei Red Bull bis jetzt hatte. Gerade der Samstag, da hat der Japaner ja oft Probleme gehabt, hat sich jetzt dann endlich mal 8 Punkte geholt
Auch von ihm und, ganz, ganz tolles Wochenende.
Ja, das war wirklich, er hat jetzt nicht so, natürlich nicht dieses, die Max-Performance, also keine 14 Sekunden Vorsprung oder so, aber er hat sich jetzt auch diesmal nicht den Schneid abkaufen lassen. Man hat das Gefühl, er ist ein bisschen konstanter mit dem Auto, hat weniger Fehler gemacht und ja, wenn er jetzt sich ein bisschen noch angast, dann wird es vielleicht noch was.
Naja, er hat zum ersten Mal so gewirkt, als traut er sich mit dem Auto fahren. Weißt du, was ich meine? Also er hat sicher einfach in diesem Auto gewirkt und nicht, dass er, weiß ich nicht, also er hatte auch wieder so seinen Biss dabei, auch gegen Liam. Ja, Liam hat einfach hart auch abgedeckt. Das war schon stark von Liam, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Yuki war jetzt auch nicht unbedingt wirklich grob gefährdet von Lando oder Lewis oder Charles. Die hat er ja auch alle hinter sich lassen. So ist ja nicht. Also, ja, war auch stark von ihm.
Absolut. Und ja, du hast es gesagt, Lewis, Charles für Ferrari auch wieder so ein Wochenende, wo es nicht ganz hat sein sollen. Man hat 6 Punkte insgesamt geholt. Das ist für die Italiener natürlich deutlich zu wenig, gerade im Kampf um Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, wo man ja jetzt eben Mercedes vorbeiziehen hat lassen müssen. Lewis auf der 8, Charles auf der 9, am Schluss noch ein, ich glaube, gescheiterter Versuch, die Plätze zu tauschen. Also es hätte auch anders ausgehen können, weil man Lewis vorbeilassen hat an Charles, damit der mit dem Medium-Reifen noch Lando angreift. Schlussendlich.
Ja, aber ich sehe gerade, warum es nicht ausgegangen ist, weil Isaac auch nur 2 Sekunden hinter Charles war. Lewis hätte nicht, weißt du, nachdem da die lange Gerade ist, du hättest natürlich dafür sorgen können, dass Isaac auch an einem von beiden vorbeigeht. Das war schon, der Versuch war da, von Lewis, glaube ich, auf den letzten Drücker einfach diese Position wieder zurückzugeben. Schlussendlich hätten sie, weiß gar nicht, ob das so gewollt, also ob da von der Teamorder das so war, die Funksprüche hat man nicht gehört im ORF.
Ja, wir werden es uns natürlich noch anschauen. Wir sind wieder mal knapp nach Rennende am Aufnehmen.
Also zwischen den Fahrern wird kein böses Blut herrschen. Kann ich mir nicht vorstellen bei Platz 8 und 9. Das hat man auch nicht, einfach auch teilweise beide Fahrer im Qualifying schon verschenkt, beziehungsweise war auch beim Lewis scheinbar die Strategie ein bisschen schuld, weil man ihn nicht auf frische Reifen in Q2 rausgeschickt hat. Genau,
falscher Reifen in Q2.
Und dadurch dann einfach das keine Chance gehabt gegen die Kollegen, schlussendlich, ja. Und Lando dann auch, Charles, gecrashed auch gestern im Qualifying, gerade auf seiner Strecke, aber im Rennen, ja, für das, dass der Ferrari eigentlich auf der Geraden so stark ist, für das, dass der McLaren dann wieder im Vergleich so brustschwach ist, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Lando groß in Gefahr war. Ja, Charles hat ihn mal überholt, aber das lag zum Teil auch daran, dass der Lando einfach nicht aufpasst hat. Aber ansonsten, also weißt du, was ich meine, da fand ich, irgendwie war der Ferrari allgemein nicht da, so gut die aber im Training auch ausgesehen haben, weil im Training haben sie gut ausgeschaut, aber sie haben es gestern im Qualifying dann ein bisschen verhunzt und ich glaube, heute du kannst froh sein, dass du Punkte gemacht hast. Ich meine, du bist auf 12 und 9 gestartet, 10 und 9, was rede ich? 12 und 10 gestartet und kommst mit 8 und 9 heim. Beide Fahrer verbessert. Ja.
Ja, aber es ist halt
natürlich
nicht das, was du willst. Das ist,
ja, natürlich nicht, weil
mehr nach vorne beißen.
Wenn du überlegst, du hast
über die letzten Top-Teams gewesen.
Und über die letzten Wochen hast du den Yuki vor dir. Du musst schon mit beiden Autos eigentlich vor dem Yuki sein, so wie sich der die Wochen getan hat. Du müsstest mit beiden Autos vor Kimi sein, so wie sich der die letzten Wochen so schwer sich getan hat. Und natürlich dürfen Liam und Carlos auch nicht vor dir sein im Ferrari.
Ja. Es sind, ja, und du musst halt auf Augenhöhe mit einem Mercedes sein oder so. Dieser Abstand ist einfach zu groß. Und ja, man hat sich's, wie du sagst, mit kleinen Fehlern, finde ich, es selbst ein bisschen ruiniert. Die Fahrer haben da eigentlich relativ wenig, bis auf den Charles-Crash natürlich relativ wenig dafür gekonnt. Charles auch dann später halt, also hat sehr früh gestoppt. Und das hat man dann gemerkt, dass halt dann hinten raus der Reifen schon zu stark belastet war, gerade weil sich herausgestellt hat auf dieser Strecke heute, dass der Reifenabtrieb sehr gering war. Das heißt, man konnte sehr lange auch auf einem Medium-Reifen, mit dem man gestartet ist, draußen bleiben. Die sind kaum eingebrochen. Aber dann ja, gegen die Frischen hast du relativ schlecht ausgeschaut. Gerade die Medium haben da mit den leichten Autos sehr gut ausgesehen. Also da gab es dann eben Leute wie Yuki, Lando und
Lewis ist auch nochmal, Lewis ist 7 Sekunden zugefahren.
Ja. Sehr schnell ausgesehen. Ja. Und dann haben halt Leute wie Charles und auch Liam haben ein bisschen kämpfen müssen dann. Aber ja, das ist, solche Entscheidungen sind es dann. Und wenn du Lewis halt dann nicht das Qualifying auch noch versaust, also gerade bei so einem Rennen, starte da von weiter vorne und du hast irgendwie mehr Trümpfe in der Hand. Wir sehen es. Also da sind die Top 5, ist die Top 5 von der Startaufstellung nur ein bisschen verändert. Also die Top 6 sogar. Und wo ist denn Lando gestartet? 7? Dann ist sogar noch gleicher gewesen.
Ja, Lando also, war sie, oder?
Ja, schon. Ja. Also es hat sich nicht, das hat sich nicht so viel an. Kommt er weiter vor und wie wir sehen, du bist eh schwer zu überholen auf der Strecke, überraschenderweise heute. Also ja, da hat man sich halt dann schon früh versaut. Gut, Isaac hat schon auf der 10, haben wir schon gesagt, einen Punkt geholt, war vielleicht ein bisschen wenig für seine Erwartungshaltung, hat dann auch im Qualifying einen kleinen Fehler drin gehabt, weswegen da nicht mehr als Platz 8 drinnen war, was schon witzig ist zu sagen, weil Platz 8 war ja schon sehr gut eigentlich für einen Racing Bull und für einen Rookie. Das ist die Erwartungshaltung schon, glaube ich, ein bisschen entgleist. Da ist man schon so ein bisschen, wow, krass, aber er hat einen Punkt geholt. Das ist eigentlich immer noch im Kampf da unten und anfangs in der zweiten Tabellenhälfte kann das Gold wert sein am Schluss. Also ich glaube, da kann man schlussendlich zufrieden sein mit dem Punkt, den Isaac holt. Und ist halt jetzt aktuell laut den Medienberichten rund um Baku, ja, ist es nur noch Formsache, dass er unterschreibt für Red Bull. Kurz dazu, Matti, ist das, so wie die Memes alle sagen, nicht die Beförderung, sondern eigentlich die Versetzung nach unten? Oder rechnest du damit, dass Isaac da auch im Red Bull nächstes Jahr neuer Motor, neues Auto an solche Erfolge wie jetzt im Racing Bull anknüpfen kann?
Naja, wenn sich der Red Bull jetzt endlich besser fahren lässt, auch für den zweiten Fahrer, glaube ich schon, dass er stärker sein kann als der Yuki. Von dem her lasse ich mich gerne da überraschen. Ich glaube, es ist immer noch sehr früh, ihn hochzuholen. Allerdings natürlich aus der Sicht von Red Bull, nächstes Jahr ist alles neu. Es ist der beste Moment sozusagen, ihn raufzuholen, wenn es nicht funktioniert, liegt es auch einfach vielleicht am Auto oder am Motor. Wir wissen ja gar nicht, ob der neue Motor von Ford funktioniert.
Ja.
Also von dem her, weißt du, wenn du da eh nicht mitspielst, kannst du ihn auch einfach in dem Auto sitzen lassen und entwickeln helfen, wie er das Auto vielleicht gerne hätte oder in welche Richtung das gehen soll. Weil wer weiß, ob der Max das nächste
Auto gewöhnen sitzt, auch. Ja. Also wenn du gleich die ganze Vorbereitung mitnimmst, ist es natürlich deutlich besser, als wenn du dann wenn es dann mitten in der Saison wieder draufkomme, wechseln wir einfach wieder, weil die Leistung nicht passt gegen einen Max Verstappen. Die wird nie passen oder wird sehr schwierig sein zu erreichen. Ja, schauen wir mal so, was die zweite Hälfte des Rennergebnisses gibt, wo es keine Punkte gegeben hat, aber trotzdem so ein paar Achtungserfolge, finde ich, eben wie zum Beispiel Gabriel Bortoletto, der sich Platz 11 noch geholt hat, der hat auch ein bisschen noch einen Push auf dem Medium am Schluss gemacht. Ja, ist von der 13 weggestartet, für die Punkte waren es dann doch, war es ein deutlicher Abstand, aber da jetzt quasi zeigt er für mich auch wieder, warum er einer der Top-Rookies war dieses Jahr und warum der auf jeden Fall, ich den gerne weiter in der Formel 1 sehe, oder?
Ja, ich habe ihn leider Gottes, hat man die hintere Hälfte einfach sehr wenig gesehen.
Das stimmt, ja.
Von dem her habe ich wenig von seinem Rennen mitbekommen. Schlussendlich, er hat seinen Teamkollegen geschlagen, das ist das, was wieder relevant ist.
Genau, waren auf verschiedenen Strategien unterwegs, so wie ich das mitbekommen habe. Nico Hülkenberg sehr lange draußen gewesen. Und ja, hat sich auch, war ja auch relativ, Nico war das ja sehr früh im Duell mit Esteban Ocon, ins Duell mit Esteban Ocon geraten ist. Da gab es eine kleine Berührung. War für mich, für Gabriel eben, wie gesagt, eine gute Leistung. Ich hoffe, dass er da dann wieder in den nächsten Rennen bei den Punkten mitmischen kann. Und ja, er hat es auf jeden Fall vor seinen anderen Rookie-Kollegen geschafft. Oli Beermann, ganz knapp hinter Bortoletto ins Ziel gekommen, 12. Hat auch ein bisschen gekämpft. Ich kann mich schon gar nicht, es waren so viele Crashes am Samstag im Qualifying, dass ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann, ob Oli, aber ich glaube, Oli war auch einer davon, oder?
Der ist waren beide Alpin? Geworden. Nein, Colapinto? Na,
PS nur in die, ist nur gerade ausgefahren. Colapinto hat sich fett gegen die Wand gehauen. Ich glaube, Oli war auch irgendwas. Es war Alex, Olli, Colapinto.
Naja, und dann
Oscar, Schal.
Ja.
Und wer war noch? War noch einer, oder? Naja, und Nico hat eine verursacht, ist aber weitergefahren, glaube ich.
Okay.
Nico hat sich die Nase
gefahren. Das kann gut sein. Ja. So war das,
ja. Ein anderer, der für viel Aufsehen gesorgt hat, war Teamkollege von seinem Sensationsmann Carlos Sainz. Alex Albon ist im Williams dann auch noch schlussendlich 13. geworden, was mit einer 10-Sekunden-Strafe eigentlich ziemlich solide war und einer unkonventionelleren Boxenstrategie. Ich bin wirklich überrascht, dass er sogar noch so weit nach vorne gekommen ist. Da hat man gesehen, dass der Williams auf der Strecke auch wirklich performen konnte. Eben aber, wie gesagt, schon in Q1 ausgeschieden nach einem Crash. War eigentlich schon am Samstag verloren für Alex, oder?
Ja. Ja. Da war nichts mehr zu holen.
Genau, das Duell und mit Colapinto hat ihm dann 10 Sekunden Strafe auch noch eingebracht. Das war auch eindeutig seine Schuld. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Hat Colapinto dann auch, ja, ich weiß nicht, ob beim Alpine weiß man nie, ob das dann schlussendlich auch das Rennen ganz gekostet hat.
Ich glaube, er wäre vor Pierre ins Ziel gekommen, weil die sind relativ knapp dann ins Ziel gekommen. Ansonsten macht, sind wir uns ehrlich, bei Alpine, ich kann dir nicht einmal mehr sagen, ob Colapinto gut ist oder nicht, weil einfach auch Pierre einfach jedes Mal da hinten rumgurkelt.
Ja.
Also, keine Ahnung. Es macht, nehmt die Fahrer für nächstes Jahr mit oder setzt wieder Jack Doohan rein. Ich weiß, ich würde da gar nicht so viel mehr herumrotieren, weil der Wagen einfach, das ist einfach der schlechteste Wagen im Feld.
Absolut. Und ja, was man jetzt aktuell hört, ist Franco Colapinto und meines Wissens nach noch ein weiterer Neueinsteiger, Aaron, irgendwie so, habe ich jetzt dann, Entschuldigung, habe ich mir nicht genau gemerkt, wer da im Gespräch ist. Jack Doohan weiß ich nicht, ob der überhaupt noch im Gespräch ist. Aber ja, ich würde auch, Franco Colapinto, ist er gut, ist er schlecht? Keine Ahnung, das Auto ist es auf jeden Fall schlecht. Also darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Colapinto kostet aber halt dann dafür auch sehr viel Geld. Neues Chassis hat dieser Crash in Q1 notwendig gemacht. Ja.
Allerdings, ein neuer Rookie kostet dir auch wieder Geld. Das Ding ist, dass die zu viele Rookies, du willst nicht jedes Jahr einen Rookie drin haben.
Sam hat auch Briatore gesagt, man will Stabilität reinbringen, auch auf dem zweiten Posten, nachdem man ja Pierre langfristig gebunden hat an den französischen Rennstall. Und ja, es wird nicht schaden, Franco Colapinto sich dann noch weiter anzusehen im nächsten Jahr. Den Heilsbringer auf dem Markt sehe ich aktuell auch nicht, dass du sagst, okay, wir holen uns da jetzt jemanden, der uns richtig weiterbringt, der auf Augenhöhe mit Pierre ist fahrerisch und der vielleicht das Auto nicht kaputt macht und mitentwickelt für nächstes Jahr, wenn es dann mit dem neuen Motor geht. Die Person ist, glaube ich, aktuell nicht wirklich am Markt.
Und ich glaube, es ist Kupf wie Katscht, weil du könntest in Charles in das Auto reinsetzen und der wird da jetzt auch nicht in die Punkte auf einmal damit reinfahren.
Nein, aber sie fahren um Siege mit nächstes Jahr, Matti.
Ja, das habe ich vergessen. Ja.
Das
ja.
darfst du nicht vergessen.
Ja, ich fände es spannend. Ich lasse mich da gerne überraschen.
Ja, ein weiteres Duo, das ist noch das erwähnenswert ist und natürlich historisches geleistet hat diesen Wochenende, ist das Aston Martin Duo. 600 Compris zwischen den beiden Fahrern, Fernando Alonso und Lance Stroll. Das hat so ein erfahrenes Fahrerduo, hat es in der Geschichte der Formel 1 noch nie gegeben. Man möchte jetzt sagen, natürlich Fernando Alonso, der ist 103 Jahre alt, also der fährt schon seit 57 Jahren Formel 1. Natürlich bringt er so viele mit. Man darf aber nicht vergessen, dass Lance Stroll auch schon verdammt lange dabei ist.
Ich wollte sagen, der Lance muss doch jetzt auch schon knapp 10 Jahre dabei sein.
Ja, eben. Schau mal, wie viele Rennstarts Lance hatte. Wie viel hat er? Diese 182 Starts. Also das ist ja nicht ohne.
2017 war die erste Saison. Naja, es sind noch keine 10, aber wir nähern uns da schon an.
Wir nähern uns dran. Der ist 26 Jahre alt. Also ja. Und solange Papa Stroll diesen Rennstall besitzt, kann er, glaube ich, fahren, solange er will. Dementsprechend, ja, ist der auf einem guten Weg, da ordentlich noch weitere Rennstarts zu sammeln. 182 ist auf jeden Fall eine Ansage. Und da muss man natürlich dann einfach mal gegenrechnen, wie viele Fernando hatte. Also das ist ein ordentlicher Brocken an Formel 1 Erfahrung. Für das Rennen hat es jetzt natürlich, der 600. wird nicht ergebnistechnisch historisch in die ersten Martin-Bücher eingehen. 15. für Fernando, 17. für Lance. Fernando auch noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen für den Frühstart. Das war noch irgendwie so das Aufsehenerregendste. Ist einfach gesprungen, weil vor ihm Oscar Piastri gestanden ist, der auch einen Frühstart hingelegt hat. Ich finde, da dürfte man auch mit der Strafe vielleicht gnädiger sein. Also vielleicht ist das vielleicht stehe ich da allein da mit der Meinung, aber keine Ahnung, wenn dir vor dir hüpft, dass du da dann halt reagierst.
Okay, ja, aber das sollst du ja eben nicht.
Ja klar, du schaust auf die anderen, Ampel natürlich.
Die anderen sind auch nicht gesprungen. Und wie du gerade, wenn du da rechnest durch, es sind über 400 Grand Prix, das schafft er aber.
Das ist ein Argument, das ich zählen lasse.
Also ja, er hat es dann eh, ich finde, er hat es gewusst, er hat es hingenommen, er hat die Schuld auf sich genommen, was man beim Fernando wirklich lobend erwähnen muss, weil das passiert selten, dass er das auf seine Kappe nimmt, und das hat er auch gemacht. Er ist routiniert genug, dass ihm das hätte nicht passieren sollen. Natürlich, ich verstehe es, ich verstehe auch deinen Punkt, wenn der unmittelbar, es ist gerade die 5. Ampel und du weißt, sie geht wirklich, das ist ja nicht mal jede Sekunde, sondern jede Millisekunde geht's da los und der springt, dann kann's passieren. Ich verstehe es durchaus, dass es passieren kann. Es ist deppert gelaufen.
War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo so eine kuriose Szene ist, wo einfach alle losgefahren sind, obwohl es noch nicht losfahren hätten sollen?
Ja, das war in Brasilien.
Das war in Brasilien, ja. Gell? Wo dann
ein paar sind gestanden und ein paar sind gefahren. Ein paar sind gestanden,
weil es eigentlich das Signal nicht hergegeben
hat. Ja, weil es eigentlich Rennerbruch war und ja, genau. Nicht, dass sie noch eine Runde fahren. Ja, ja, ja.
Naja. Da auch dann manche gesagt haben, naja, alle sind losgefahren, glaube ich, war für manche mal so die Rechtfertigung, warum es gefahren sind.
Ja, ich finde immer noch, hätten alle disqualifiziert werden sollen, die dort schon sind. Greift's durch. Aber meine Frage ist, ich bin leider, ich habe es vergessen, ich weiß nicht, ob Oscar die 5-Sekunden-Strafe, die kriegt er doch aufgebrummt beim nächsten Grand Prix, oder?
Ja, aber hatten wir das je, dass eine Zeitstrafe mitgenommen worden
ist? Ja, wie ist es beim Valtteri? Wie ist es beim Valtteri jetzt? Weil Valtteri hat noch eine Strafe vom letzten Grand Prix in Abu Dhabi und hat auch 5 oder 10 Sekunden. Wie ist es bei Valtteri? Und das ist doch auch eine Startplatzstrafe, bilde ich mir an.
Wird das dann umgewandelt?
Ich glaube,
Startplatzstrafe wäre für mich auch logisch, dass du das. Ich verstehe nicht, warum sie ihm überhaupt nicht 5 Sekunden Zeitstrafe gegeben haben. Ich meine, was ist das Prozedere dahinter zu sagen, okay, wir geben ihm 5 Sekunden und die werden dann umgewandelt? Oder sie, weil du erwartet ja nicht, was bleibt er jetzt 5 Sekunden beim Start stehen oder muss er dann beim ersten Pitstop 5 Sekunden stehen? Das hatten wir ja noch nie, oder? Also nicht in unserer Overtake-Zeit, habe ich das Gefühl.
Nee, ich weiß es jetzt auch nicht, aber die wird ihm jetzt angerechnet, aber ich weiß eben nicht, wie die 5 Sekunden jetzt addiert werden.
Also ich kann mir vorstellen, was sind das?
Allerdings, wie machst du das als Gridstrafe? Wie sagst du 5 Sekunden, rechnest du in 5 Sekunden auf die Bestzeit an oder was? Weil dann ist er eh letzter, dann braucht er gar nicht mitfahren im Qualifying.
Das wäre ein lustiges Konzept, ja, das wäre unnötig. Aber was wäre fair, 3 Plätze? Ist das zu viel?
Ehrlicherweise, ganz ehrlich, hat den Jumpstart drinnen gehabt und hat direkt beim Start letzter. Also, und er hat das ausgecrashed. Ich weiß nicht, ob man. Ich verstehe, dass man natürlich musste ihm eine Strafe geben, weil das allgemein ist. Aber er ist ja schon doppelt bestraft worden, indem er ausgeschieden ist und er war instant Letzter in der Startphase selber. Er war 18er.
Ja, ich hab die Antwort für dich, Matthias. Sie war wenige Klicks entfernt. wir lassen unsere ZuhörerInnen hier nicht dumm sterben. Es passiert nämlich gar nichts, weil es nur eine einzelne 5-Sekunden-Strafe ist. Und der Fahrer kann sie aufgrund des Ausfalls nicht antreten. Dann wandelt sie sich nicht in eine Startplatzstrafe um. Wenn es jetzt noch mehrere Strafen gegeben hätte, dann könnte man sie umwandeln. Ah. Nur 5 Sekunden quasi verpuffen und sie sind wirklich quasi für nichts gewesen. Also sie waren dann einfach nur formhalber.
Ja, dann hätten wir eben auch formhalber 15. Sag mal, er kriegt 15.
Ja, aber 15 wären dann vielleicht wieder umgewandelt worden. Ich glaube nämlich, dass 10-Sekunden-Strafe hätten es
aber in was wandelst du 10 Sekunden um?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht sind... Ich würde sagen in 5. Also ich würde so...
Na, vielleicht finden wir es raus bis nächste Woche.
Wie gesagt, das machen wir alles, wenn wir unsere Sommerschulung machen, unsere Winterschulung mit irgendwem, der uns die Regel nochmal richtig erklärt, weil dann kann uns auch keiner irgendwann mal das vorhalten.
Ich kaufe mir das große FIA-Regelwerk. Gibt es sicher in einer Buchform?
Das wäre spannend, ja, und du liest es dann auch durch.
Ich lese euch die ganzen Artikel vor, wo dann steht Paragraph so, und dann musst du so 300 Seiten irgendwo hinblättern und kennst dich erst recht nicht mehr aus.
Du machst schön ein Hörbuch draus, das hätte ich gern, dass das vermarkten wird. Fragen gibt immer, ob wir das dürfen, wenn wir das FIA-Regelwerk beteiligt, bei Audible als Hörbuch einsprechen dürfen. Herrlich, ich würde gerne an dieser Stelle aufhören. Ein Kuriosum fand ich auch noch, was ich kaum mitbekommen habe. Esteban Ocon wurde disqualifiziert am Samstag nach dem Qualifying.
Ja, habe ich gesehen. War überhaupt nicht letzter? 20
gestartet ist. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob er eine richtige, sinnvolle Zeit hingebracht hat. Es war sportlich nicht allzu bitter, glaube ich. Es ist nur ein zu flexibler Heckflügel gewesen, was natürlich auf der Strecke in Baku, auf der langen Gerade, dir schon einen Vorteil verschaffen kann.
Ja, aber da ganz ehrlich... Wie flexibel kann er gewesen sein, weil er hat es doch nicht in Q2 geschafft. Ja, wie groß kann der Vorteil gewesen sein? Also, du weißt doch, was ich hinaus will.
Ja, natürlich. Vielleicht haben sie sich gekauft, weißt du, wenn du jetzt in Q1 ausscheidest, dann kannst du ihn mit ins Rennen nehmen, dann schauen sie sich nicht so genau an und dann ballerst du durch. Aber gut, der Masterplan ist, wenn es ihn gegeben hat, nicht aufgegangen. Und ja, ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle die Analyse vom großen Preis von Aserbaidschan 2025. Der nächste Grand Prix ist in Singapur. Da haben wir es dann in 2 Wochen. Das heißt, eine Woche ist eine kleine Pause, aber eine Overtake-Folge gibt es natürlich wie gewohnt am Dienstag trotzdem, wo wir uns ein bisschen die News, ein bisschen Social Media anschauen, vielleicht noch ein paar Sachen, die von diesem Wochenende aufgekommen sind, aufarbeiten werden. Auch diese Stallorder Hamilton Leclerc vielleicht. Ja, das werden wir dann vielleicht besprechen nächste Woche. Falls ihr Feedback für uns habt, was ihr auch gerne hören wollt in so einer Folge, sollen wir irgendwelche Spiele wieder zurückbringen? Ich kann mir gerne was raussuchen, um den Matti zu quälen.
Schach.
Also ja, Schach. Wir spielen einfach 3 Stunden Schach. Können wir auch machen. Also meldet euch gerne. Matti kann gerne schreiben an overtakef1@gmx.at mit seinen Vorschlägen oder auf Instagram @overtake_df1podcast. Gerne folgen, gerne auf Spotify Kommentare schreiben. Und ja, wir freuen uns über Feedback und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet. Schauen wir jetzt zum Schluss einmal noch das Endklassement durch. Max Verstappen holt den 2. Sieg in Folge in seinem Red Bull vor George Russell, der den 2. Platz im Mercedes sich sichert. Und Carlos Sainz, der Sensationsmann, der Fahrer des Tages, holt im Williams Platz 3. Kimi Antonelli mit einem starken Ergebnis auf der 4 für den jungen Italiener. Liam Lawson mit, unseres Wissens nach, seiner besten Karriereplatzierung auf Platz 5 vor Yuki Tsunoda im Red Bull auf der 6. Lando Norris nur 7. für McLaren, holt 6 Punkte für den Rennstall. Das schlechteste Ergebnis dieser Saison. Lewis Hamilton auf der 8 im Ferrari. Knapp vor Charles Leclerc, der Platz 9 holt. Isaac Hadjar holt noch einen Punkt im Racing Bull mit Platz 10. Gabriel Bortoleto im Sauber auf der 11. Olli Bärmann kommt als 12. im Haas ins Ziel vor Alexander Albon, der eine 10-Sekunden-Strafe bekommen hat. im Williams, Esteban Ocon 14. im Haas, Fernando Alonso 15. im Aston Martin, Nico Hülkenberg 16. im Sauber, Lance Stroll 17. im Aston Martin, Pierre Gasly und Franco Colapinto bilden im Alpin das Schlusslicht und Oscar Piastri hat in der ersten Runde einen Unfall, der ihm an der Teilnahme an dem Rennen gehindert hat. Guti, meine Lieben, wir hoffen natürlich noch auf spannende 7 Rennen, auf einen spannenden WM-Kampf, der jetzt zwar nicht super knapp, aber zumindest ein bisschen enger werden könnte und vielleicht kann auch Max Verstappen noch in Schlagreichweite kommen. Wir sind gespannt und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag wieder bei uns einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Wir wünschen genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.